Liebe Gemeinde, ich will heute mal mit ein paar Rätselfragen anfangen. Und zwar nenne ich den Anfang eines Bibelwortes und ihr sollt sagen, wie das weitergeht. Erstes Bibelwort. So gibt es nun keine Verdammnis für die? Sehr schön. Und wo steht das? Römer 8. Mann, ihr seid ja gut. Nächstes Bibelwort. Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und wo steht's? Auch Römer 8. Nächstes. Wir wissen aber, dass denen... Und wo steht's? Auch Römer 8. Und noch eins. Ist Gott für uns? Und wo steht's? Auch Römer 8. Ihr Lieben, wir haben heute einen Predigttext aus dem Römerbrief Kapitel 8. Und ich denke da an eine Studienkollegin, die ein tolles Werk gegründet hat und geleitet hat, nämlich das Taubblindenwerk in Radeberg, die leider schon verstorben ist. Die sagte, das Kapitel 8 des Römerbriefes müssten eigentlich alle Theologen auswendig kennen, und zwar im griechischen Urtext. Also muss ich leider sagen, die Ruth Zacharias hat es wahrscheinlich gekonnt. Im griechischen Urtext kenne ich es nicht. Kann ich es nicht, in ein paar Worte schon. Also, wir haben heute aus diesem so gewaltigen Kapitel Römer 8. Und ich habe das deswegen gemacht, diesen Anfang, damit ihr angespornt werdet, heute oder in der nächsten Woche, zumindest in der nächsten Woche, das gesamte Kapitel Römer 8 betend durchzulesen. Und ich kann euch eins schon sagen, ihr werdet tief ergriffen werden. Und wir haben heute nur ein paar einzelne Verse, und zwar die Verse 14 bis zum Vers 17. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Schon alleine diesen Abschnitt kann man eigentlich gar nicht in seiner Tiefe, so in einer Kürze erfassen. Ich will das mal so ein bisschen herunterbrechen und unter die Überschrift stellen, im Strom des Zeitgeistes oder im Leben des Geistes. Und da wird uns ein dreifaches Geschenk mitgeteilt. Erstens, die Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Zweitens, das Kindesrecht der Söhne, das Kindesrecht der Söhne und Töchter Gottes. Das geht noch mal ein ganzes Stück tiefer als nur Gemeinschaft mit Gott, sondern dass wir Kindesrecht haben. Und drittens, die Gemeinschaft mit Zukunft. Ich könnte fragen beim ersten, Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, warum bist du denn Christ? Warum seid ihr Christen geworden? Irgendwann mal habt ihr gesagt, ja, ich glaube. Und wir haben es ja heute auch im Gottesdienst wieder gesagt, ich glaube. Warum eigentlich? Und ich kann nur sagen, und ich vermute, dass ihr alle sagen werdet, Es hat mich ergriffen. Und deswegen habe ich gesagt, ich glaube. Und da gibt es ja die verschiedensten Wege, die Gott mit uns geht, wie er mit uns umgeht, wie unsere ganz persönliche Glaubensgeschichte ist. Wie sind wir denn dorthin gekommen, dass wir eines Tages gesagt haben, ja, Jesus, ich gehöre zu dir. Ja, ich glaube, ich will bei dir bleiben, bis in Ewigkeit. Da denke ich an einen alten Kirchenältesten. Als ich in diese Gemeinde neu kam als Pfarrer, da begegnete ich einem wirklich alten Kirchenältesten. Und ich merkte, der hat wirklich das Herz bei Gott. Und eines Tages, das war vielleicht der zweite oder der dritte Gottesdienst, da ging eine Mutter mit ihrem Kind nach draußen, weil das Kind geweint hat. Und danach kam der Kirchenälteste zu mir und sagte, also Herr Pfarrer, so geht das nicht, dass die Kinder im Gottesdienst schreien und dann rausgehen. Ich dachte, ach du meine Güte, will der keine Kinder haben? Nein, der sagte, wir müssen unbedingt Kindergottesdienst einführen. Und von dieser Stunde an, von diesem Gottesdienst an, haben wir Kindergottesdienst eingeführt. Und das ist vielleicht jetzt 20 Jahre her. Und in der Gemeinde wird immer noch Kindergottesdienst gehalten, obwohl die Gemeinde seit mehreren Jahren ohne Pfarrer ist. Ich denke an Christoph Blumhardt, dieser Mann, der nicht sagen konnte, ich habe mich bekehrt, damals bei der Evangelisation oder irgendwo, sondern der sagte, ich kann gar nicht anders, ich muss an diesem Gott hängen. Oder an Christoph Blumhardt, den gewaltigen Prediger mit dieser großen Erweckungsbewegung, damals im 19. Jahrhundert, im gläubigen Elternhaus aufgewachsen, wo er schon als Kind sein Leben Jesus anvertraut hat und wo das gewachsen ist in eine große Jesusliebe hinein und der in Baden-Württemberg eine große Erweckungsbewegung als Pfarrer geleitet hat. Eine Erweckungsbewegung, die ihm geschenkt wurde. Oder ich denke an Horst, ein Mann aus einer meiner früheren Gemeinden. Horst hatte eine Frau und zwei Kinder. Die Frau, die war konfirmiert und war eines Tages mal von einer Freundin zu Eglohe eingeladen worden. Wisst ihr, was das ist? Eglo ist so eine geistliche Frauenbewegung. Und dort hat sich die Moni, die Frau von dem Horst, bekehrt. Und die Kinder kamen in die Christenlehre, in Konfirmandenunterricht. Und die haben sich auch bekehrt zu Jesus. Und Horst war der stolze Atheist. Als ich dort in die Gemeinde kam, begegnete ich dem Horst mal irgendwann und sagte, du, ich bin der einzige Heide in meiner Familie. Habe ich das schon mal erzählt? Ja? Noch nicht, gut. Der war richtig stolz, dass er der einzige Heide ist in seiner Familie. Und die Moni, die Frau von dem Horst, die betete für ihren Mann, dass er zum Glauben kommt. Und als ihre Kinder durch Christenlehre, Konfirmandenunterricht und junge Gemeinde auch zum Glauben gekommen waren, da beteten die Kinder auch. Und Horst war stolz, dass er Atheist war. Er kam mit zum Himmelfahrtsgottesdienst, da haben wir einen missionarischen Himmelfahrtsgottesdienst gemacht, da im Wald bei Greiz, und da kam er mit und er wusste, dass die Männer dann eine Himmelfahrtswanderung machen. Und da ging Horst natürlich mit, hatte einen Beutel mit ein bisschen Bier drin und bot uns ganz freiwillig auch sein Bier an. Und die Moni, das war ihr eine große Not, dass ihr Mann kein Interesse hatte am Glauben. Sie betete Und wir machten Alpha-Kurs in der Gemeinde und Horst hatte überhaupt kein Interesse. Der war Diplomchemiker. Ich bin Naturwissenschaftler. Ich glaube nicht an Gott. Und eines Tages hat die Moni so an ihrem Horst richtig rumgenifft, wie man so schön sagt, dass der Horst sagt, na okay, gut, da mache ich mal so einen Kurs mit, damit ich auch mal ein bisschen weiß, was die nun so genau glauben. Und wahrhaftig, beim Heiliggeisttag kam Horst nach vorne und ließ sich segnen. Ich habe ihn gesegnet, habe für ihn gebetet. Das war am Sonnabend. Am Sonntag drauf sitzt Horst im Gottesdienst und er sagt, heute Nacht kam der schnelle Brüder über mich. Der schnelle Brüder. Ich habe gesagt, der Heilige Geist, der brütete über der Schöpfung. So lässt sich das nämlich auch übersetzen im ersten Buch Mose. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Er brütete. Und da sagte ich, der Heilige Geist, es ist ja ein neues Leben in uns hervorwacht. Und der Horst kommt, heute Nacht war der schnelle Brüder über mich. Und der Horst wurde ein Mann des Glaubens in unserer Gemeinde. Toller Mitarbeiter. Ist schon bei Gott jetzt. Also, die Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Das ist das, was uns geschenkt wird. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist eine geschenkte Gemeinschaft. Und jeder von uns hat einen anderen Weg oder vielleicht einen ähnlichen Weg, wie wir dort hineinkommen. Welcher der Geist Gottes treibt. Da steht im Griechischen ein interessantes Wort für treiben, agu. Und dieses agu, ähnlich wie im Lateinischen, aber im Griechischen noch ein bisschen anders. Das heißt, sich leiten oder führen lassen. Es kann aber auch heißen, treiben. Wie führt denn Gott, der Heilige Geist? Das ist mehrfach bezeugt in der Heiligen Schrift. Wie ein Hirte seine Schafe führt. So führt der Heilige Geist. Und der Hirte geht voran, die Schafe hören die Stimme und gehen mit. Ganz friedlich. Aber wir kennen auch dieses Treiben. Markus 10. Jesus und seine Jünger, sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Markus 10, also da geht's ganz scharf in die Passionsgeschichte hinein. Und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Ja, ihr Lieben, das auch ist Nachfolge. Das auch ist es, diesem Jesus zu folgen, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Das heißt, das kann auch heißen, Abgabe der letzten Kontrolle. Anerkennen, dass ich göttliche Autorität über mir habe. Dein Wille geschehe. Tja, das ist der Weg, wo wir das sagen, wo wir das irgendwann mal mit ganzer Freude und mit ganzer Liebe sagen. Dein Wille geschehe, o Herr. Das ist mein tiefster Herzenswunsch. Der Apostel Paulus, der kann über sein Leben, kann der viel sagen, dass er gerettet wurde, dass es überhaupt nicht verdient hat. Aber der kann auch sagen, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Da steht im Griechischen sogar, es liegt ein Zwang auf mir. Es liegt eine ganz persönliche Berufung auf ihm, in die er hineingerufen wurde. Und dieser Berufung will und kann sich der Paulus nicht entziehen. Diese Berufung Wohl kann er sagen, das ist ein Schicksal. Dieses Wort lässt sich, Ananke, lässt sich auch übersetzen mit Schicksal oder auch Zwang. Aber der Paulus, der steht dahinter und sagt, ja, genau das ist es. Das ist meine Berufung, das ist mein Schicksal. Das will ich, das ist mir wichtig. So ist das mit unserem Leben. So ist das mit der Gemeinschaft, mit unserem Gott. Dieser Gott, der nimmt uns mit. Und genau das ist das, was der moderne Mensch eigentlich nicht haben will. Abgabe der Kontrolle. Das wollten auch schon die allerersten Menschen, Adam und Eva, nicht. Aber wir heute ja erst recht nicht. Ich beuge mich doch keiner Ideologie. Und dabei ist das die stolzeste Illusion, die ein Mensch nur haben kann. Ich will es mal an einem ganz primitiven Beispiel deutlich machen. An der Mode und an den Kindern. Wie werden die Kinder geprägt? Und jetzt machen wir es ganz konkret. Am Schulranzen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Kind eingeschult wird und es trägt den Schulranzen seiner Schwester, die vor 5 Jahren in die Schule gekommen ist. In meiner früheren Gemeinde hätte man gesagt, der schämt sich wie ein Bettzeicher. Und jetzt frage ich euch, in welcher Freiheit leben wir eigentlich? Und dann sagen wir so schnell, nee, ich lass nicht über mir bestimmen. Ist es nicht gut, dass der Paulus sagt, ich habe einen, der über mich bestimmt. Der ist mein Chef und dem gehöre ich. Und das ist der Herr dieser Welt und das ist der, der mich erlöst hat. Ihr Lieben, Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, das ist es, was wir an dieser Stelle erleben. Und das Zweite, die Gemeinschaft, die uns Gott schenkt, ist die Kindesrechtsgemeinschaft der Söhne und Töchter Gottes. Und da sagt der Paulus, der sagt das an die Gemeinde in Rom, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Im Hebräischen heißt Vater Ab. Und das Wort Abba, das ist sozusagen die kindliche, liebevolle Form, mit dem der Papa angesprochen wird. Aber, lieber Vater. Und jetzt sagt der Paulus zu seiner Gemeinde, ihr Lieben, diesen Geist habt ihr empfangen, dass ihr euch nicht mehr fürchten müsst, sondern dass ihr sagen könnt, lieber Vater. Ich will das ein bisschen deutlich machen. Was ist denn das Gegenteil davon? Das Gegenteil von dieser Vaterschaft bzw. Kindschaft ist der Geist des Angestelltenverhältnisses. Ein Angestellter, der ist vielleicht gar nicht so schlecht dran in einem Betrieb, wenn er hingeht und er hat eine ganz bestimmte Funktion, die er ausführt und das macht er und dafür kriegt er ordentlich Geld. Aber wenn er zu seinem Chef mal sagen soll, also lieber Chef, das haut überhaupt nicht hin, da kann es schon außerordentlich kritisch werden. Und dann ist der Betreffende froh, wenn er zu Hause ist und wenn er dieses Angestelltenverhältnis hinter sich lässt oder eben ein Arbeitsverhältnis. Wir können auch sagen, das Gegenteil von der Kindschaft des Heiligen Geistes ist der Geist der Knechtschaft oder der Geist des Getriebenwerdens. Und schaut euch doch mal in unsere Welt heute um, wie viele Menschen unter diesem Geist des Getriebenwerdens leiden. Früher hat man gesagt, das ist eine richtige Heidenangst. Ja, Heidenangst. Das ist die Angst derer, die nicht wissen, dass sie einen Gott über sich haben. Und der ganze Gegensatz dazu ist der Geist der Sohnschaft oder der Geist der Kindschaft. Geist der Sohnschaft, da fühlen sich ja die Frauen dann manchmal ausgeschlossen. Sage ich Geist der Kindschaft, das klingt ein bisschen kindisch. Sagen wir eben, wir haben den Geist der Söhne und der Töchter Gottes. Könnt ihr das für euch annehmen? Ja, ich habe den Geist der Kindschaft. Ich bin Tochter Gottes. Ich bin Sohn Gottes. Und das dürfen wir wissen, Töchter und Söhne des Höchsten. Und wie wird das beschrieben? Dass wir eben zu diesem Gott kommen und sagen, Abba, lieber Vater. Eine Frage, welche Religion dieser Welt nennt es, es gibt ja tausende Religionen, welche Religion nennt ihren Gott Vater? Es gibt zwei, zumindest die ich kenne. Das ist das Judentum und das Christentum. Der Islam? Auf keinen Fall. Und die Naturreligionen, die Prinzipien haben über natürliches Leben, kennen die einen Papa, der sie lieb hat, der sie trägt bis in Ewigkeit? Diese Botschaft, dass wir Söhne und Töchter des Höchsten sind, zieht sich durch die gesamte Bibel. Und diese Botschaft ist begleitet von dem immer wieder neuen Zuspruch, den Gott uns gibt. Und dieser Zuspruch, den finden wir in der Bibel so oft. Fürchte dich nicht. Im Alten Testament an die alten Väter gerichtet. Fürchte dich nicht. Im Neuen Testament an die Maria, die vor einer Herausforderung steht, wo ihr gesagt wird, und du wirst Schlimmes erleben. Durch dein Herz wird ein Schwert gehen, wenn sie dann eines Tages unterm Kreuz steht. Und diese Maria, der wird zuallererst gesagt, fürchte dich nicht, als der Engel kommt. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und an Josef wird gesagt, fürchte dich nicht. Nimm diese Frau und nimm das Kindlein. Und zu den Hirten, die zur untersten Schicht dieser Welt gehörten, zur damaligen Schicht, zu denen wird gesagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und wenn Jesus dann eines Tages seine Leute aussendet, seine Jünger aussendet und sagt, geht hin in alle Welt, dann sagt er auch, fürchtet euch nicht. Und er sagt aber auch, man wird euch vor Könige und Statthalter führen. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Und am Ende dieser Aufzählung, was alles kommen wird, sagt Jesus, darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Und ihr Lieben, das gilt für uns, für einen jeden Lebensweg, den wir haben, gilt, dass dieser Gott, zu dem ich gehören darf, der mich berufen hat, dass dieser Gott zu mir sagt, fürchte dich nicht. Und als der Auferstandene nach seiner Kreuzigung und der Auferstehung zu den Frauen kommt, das Erste, was er sagt, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt. Geht in diese Welt. Und im letzten Buch der Bibel heißt es, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Söhne und Töchter Gottes wissen, mein Gott hat ein großes Erbe für mich. Mein Gott, der nennt mich sein Kind. Und dieses Erbe bezieht sich nicht nur finanziell auf materielle Dinge. Und wenn wir gerade hier im reichen Deutschland uns mal betrachten, da werden wir sagen, o Vater im Himmel, wie reich hast du uns beschenkt. Womit habe ich das verdient gegenüber meinen Geschwistern in Afrika? Und wir dürfen dann ganz still und gnädig sagen, Vater im Himmel, danke, lehre mich damit umzugehen. Gott gibt uns Teil an sich selbst, an seinem Leben, an seiner Schöpfung und an seiner Ewigkeit. Ihr kennt doch alle das Lied von den 10.000 Gründen, wo es heißt, du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Und wir könnten Paul Gerhardt anführen, gerade den 30-jährigen Krieg durchlitten, führt in den 18 Strophen seines Liedes »Ich singe dir mit Herz und Mund« noch viele, viele weitere Gründe auf. Ich weiß, dass du der Brunnen der Gnade und ewige Quelle bist, daraus uns allen früh und spät viel Heil und Gutes fließt. Und die 10. Strophe, wenn unser Herz seufzt und schreit, ja, das gibt es. Das gibt es auch bei denen, die berufen sind. Das gibt es bei dir und mir. Und da könntet ihr jetzt alle erzählen. Und wir müssen auch nicht so tun, als ob es das bei uns nicht gäbe. Drum kommt im Gottesdienst bei uns zu Anfang auch immer dieses Bittgebet. Da machen wir uns an vielen Stellen, wenn es in der normalen lutherischen Liturgie, mit der Urgemeinde gemeinsam, indem wir so beten, auch in der Sprache beten, wie die Urgemeinde das getan hat. Kyrie eleison. Damals war, wie heutzutage das Englisch und vor ein paar Jahrzehnten das Russisch. Damals war dann das Griechisch aktuell und modern. Und da haben die Christen auch gebetet, Kyrie, Herr, eleison, erbarme dich. Ihr Lieben, ist es nicht herrlich, wenn unser Herz seufzt und schreit, wirst du gar leicht erweicht und gibst uns, was uns hoch erfreut und dir zur Ehre reicht. Das ist Paul Gerhardt. Als Kinder des Höchsten dürfen wir das wissen, dass uns das geschenkt ist. Und das Dritte mache ich jetzt ganz kurz. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ihr Lieben, da kommen wir nochmal an eine Stelle, die heute auch im Christentum ein bisschen unterbelichtet wird. Also auch in unserer Gemeinde hier, wir wissen von den Gaben des Geistes. Wir wissen, dass wir bei Krankheit beten dürfen und dass wir da berufen sind und dass wir erwarten, dass Gott uns heilt. Das wissen wir. Und wir wissen, dass es gut ist, unserer Seele gut tut, wenn wir Gott loben und preisen. Aber wisst ihr, was ein bisschen unterbelichtet ist? Dass wir gewiss sind, dieser Gott gibt uns Ewigkeit. Ewigkeit. Und weil wir das wissen, können wir auch bestimmte Dinge ertragen, die nicht so einfach sind, wo wir nicht immer gleich jubeln und sagen, Halleluja! Dieser Gott, der beschenkt uns mit Ewigkeit. Das ist das, was der Paulus seinen Leuten in Rom sagt. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ihr Lieben, eine solche Aussicht haben wir. Ist das nicht gewaltig? Und wenn das keine Gemeinschaft ist, die sich lohnt, das erste geschenkt mit dem ewigen Gott, geschenkt mit Kindesrecht und geschenkt mit Zukunft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.